was du zu sagen hast.
Guten Morgen! Herzlich willkommen in der Ekklesia Mittelland. Es gibt uns in Braunschweig, es gibt uns in Hannover. Ich glaube sogar, dass unser Standort in Hannover heute dazugeschaltet ist und im Livestream dabei ist. Deswegen Grüße gehen raus nach Hannover in die Hilsdorfer Straße. Richtig cool, dass es euch gibt. Richtig cool, dass ihr ein Beweis dafür seid, dass Kirche nicht auf dem Rückzug ist in Deutschland, sondern auch auf dem Vormarsch, dass neue Gemeinden gegründet werden. Warum? Weil Jesus immer noch lebendig ist. Weil Jesus immer noch Leben verändert. Weil Jesus immer noch relevant ist in dieser Zeit, in der wir leben. Und weil er das ist, was wir alle wirklich brauchen, was uns wirklich Erfüllung schenken kann und was vor allem auch unser Leben ewig macht, uns eine Perspektive gibt, weit über dieses Leben nur hinaus. Das ist doch genial, oder? Wer von euch macht gerne Sport? Darf ich mal so? Okay, gibt ein paar, ne? Darf mehr werden. Ich sag dir, im Namen des Herrn, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Versuch mal, ob du irgendwo ein paar Liegestützen noch in deinen Alltag mit reinbringen kannst. Oder, weiß ich nicht, wenn du schon älter bist, stell dich einfach an die Wand und stoß dich wieder ab. Was auch immer du tun musst, tu was. Genau, danke hier, da sehen wir schon hier. Die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sind also voll dafür, damit du da gar nicht erst auftauchst, ne? Das wäre super. Ja, läuft jemand gerne von euch auch, außer mir noch? Ist jemand gerne so ausdauersportlich unterwegs? Darf ich auch mal Hände sehen? 3. Naja gut, ein bisschen mehr sind's. Danke. Fährt jemand gerne Fahrrad? Oh, da gibt's mehr. Ja, mit oder ohne? Mit Strom? Wer ist mit Strom? Ich nicht. Hab ich nicht, aber würde ich eigentlich auch gerne machen. Wer von euch geht gerne ins Fitnessstudio? Gibt's ein paar Pumper? Ja, genau. Und jetzt die Frage, nachdem ich das schon mal gehört habe, wer von euch betreibt den Blutdoping? Keiner? Meine Güte. Wer von euch nimmt Steroide? Guckt euch um. Namen aufschreiben. Auch keiner. Ich meine, was auch immer wir darüber denken, ne, ich glaube schwerlich daran, dass man das immer so aus Versehen nimmt. Ja, also diese Blutdoping aus Versehen, Steroide aus Versehen, meine Güte, eigentlich habe ich doch nur eine Packung Snickers gegessen und jetzt war da irgendwas drin. Nein, habe ich Mühe damit, das zu glauben, aber es gibt ja so Doping-Geschichten, da werden solche Behauptungen aufgestellt. Schau mal, Deutsche Meisterschaft 1992, also ich habe da schon gelebt, aber da gab es eine Schwimmerin und die hat gesagt, ja, ihre erhöhten Testosteronwerte, die haben mit dem Genuss einer Erdbeerbowl an einer Faschingsfeier am Vorabend des Wettkampfs zu tun. Ich weiß ja nicht, wenn du wirklich bei der Deutschen Meisterschaft antrittst, ob du überhaupt auf eine Faschingsfeier gehst am Vorabend und deine Erdbeerbowl und ob die Erdbeerbowl wirklich deine Testosteronwerte so hoch erhöhen kann, ich weiß es nicht. Oder Susan Tietke, auch eine deutsche Sportlerin, Weitspringerin, die wurde 1995 mit Anabolika im Urin erwischt und ihre Erklärung war, ja, das waren hochgezüchtete Hähnchen aus den USA. Gut, habe ich auch schon gehört, aber wie viele musst du davon essen? Das wäre meine Rückfrage. Oder Yvonne Kraft, die hat eine ganz schöne Geschichte, Mountainbike-Fahrerin, die wurde im Mai 2007 mit Phenotyrol erwischt und sie sagte, ja, am Abend auch tatsächlich, nee, vor dem Start sogar noch, hat ihre Mutter, mit der sie sich im gleichen Raum befand, einen Asthmaanfall gehabt. Ihr Asthmaspray hat nicht funktioniert und die hat das so heftig auf den Tisch geschlagen, dass das Asthmaspray explodiert ist und sie das eingeatmet hat und so muss sich also diese Konzentration in ihrem Körper erklären lassen. Interessant, oder? Dann fand ich auch sehr schön Dario Frigo, italienischer Radrennfahrer, der 2001 beim Giro d'Italia Zweiter war. Und der hat im Anschluss an so eine Razzia und im Polizeiverhör gesagt, Mensch, ich habe eigentlich immer verbotene Medikamente in so einem Koffer dabei. Das ist einfach ein Spleen von mir. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die wirklich nehmen würde. Und dann wurde auch auf so Blutpräparate angesprochen und hat er nur gesagt, nö, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, was sich alles in diesem Koffer befindet. Interessant. Aber Einen habe ich noch, Tyler Hamilton, US-Radprofi. Der hatte auch eine ganz verblüffende Erklärung parat, wie es bei ihm zu einem Dopingbefund kommen konnte. Es wurde nämlich fremdes Blut in seinem Organismus gefunden. Und seine Erklärung war, dass er eine Chimäre sei, also ein Mischwesen. Aber was er damit meinte, und das geht tatsächlich, dass die fremden Blutzellen von einem verstorbenen Zwilling von ihm, den es halt irgendwann mal gegeben hat, gestammt haben und dass die schon quasi vor der Geburt in seinem Blutkreislauf gekommen sind. Das Krasse ist, es geht wirklich. Das geht. Aber er hat später in seinem Buch, das er dann irgendwann geschrieben hat, nachdem er lange raus war aus dem Radsport, auch ganz klar bekannt, dass das einfach nur eine dreiste Lüge war, die ihm in dieser Zeit gerade recht kam. Also ich habe diese Geschichten jetzt nicht alle überprüft und will diese Leute nicht alle irgendwie verurteilen, aber es geht dir vielleicht wie mir, es fällt uns eher schwer, solche Geschichten zu glauben, richtig? Und ich denke, es ist eigentlich auch ganz ähnlich mit dem legalen Doping Gottes, was es in unserem Leben geben kann. Nämlich mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Leute kommen selten durch Zufall dazu, sondern meistens steckt eine Absicht dahinter. Eine Absicht auf der Seite Gottes, aber auch eine Sehnsucht in unseren Herzen und in unserem Leben. Und da möchte ich mit euch weitermachen in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir waren letztes Mal bis Vers 3 gekommen, also lesen wir jetzt mal Vers 4 und schauen, wie weit wir heute kommen. Und mein erster Gedanke, by the way, heißt, wart mal. Und wir lesen, einmal aß er zusammen mit seinen Jüngern und dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Und Jesus, der spricht hier, er sagte, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Wir gehen mal ein bisschen diesen Bibelvers durch. Einmal heißt es eigentlich wörtlich, wenn du so eine sehr textgetreue Bibelübersetzung jetzt gerade mitliest, dann wirst du da sehen, es heißt, eines Tages, als sie versammelt waren. Und ich finde das so schön, dieses Wort kann aber tatsächlich auch die Bedeutung haben, gemeinsam essen. Wie wenn das irgendwie immer normal war, wenn du dich triffst, wenn du dich versammelst, wenn du zusammenkommst als Menschen im Freundeskreis und in der Kirche erst recht, dann isst du gemeinsam. Und dürfen wir das vielleicht mal mitnehmen, dass wir das wieder als Kirche ganz neu lernen? Wir wollen zusammen essen. Wo sind meine Kleingruppenleiter? Darf ich mal Hände sehen? Hey, wie wäre es, wenn ihr einfach immer zusammen esst? Jeder bringt irgendwas mit. Und ihr könnt ja auch euch von Armin zum Beispiel noch sagen lassen, wie man sich gesund ernähren kann. Ja? Es darf auch Obstsalat geben, legales Doping in Form von Vitaminen, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, was du alles findest. Let's go. Aber Essen ist offensichtlich die ideale Umgebung, um geistliche Erfahrungen zu machen und das Wort Gottes ins eigene Herz aufzunehmen. Natürliche Nahrung und geistliche Nahrung, das passt richtig gut zusammen. Und ich will euch da direkt eine Hausaufgabe mitgeben. Das habe ich jetzt gestern gehört auf der Konferenz, wo ich war. Habe ich gleich zu dem Pastor gesagt, das klaue ich dir. Und das war so diese Aufforderung auch an seine Gemeinde. Hey, bis Weihnachten haben wir noch ein bisschen, aber auch nicht mehr lange. Wie wäre es, wenn du irgendwen aus dieser Kirche nochmal zu dir nach Hause einlädst zum gemeinsamen Essen? Oder zumindest, dass ihr in eurer Kleingruppe richtig schön zusammen esst und gleichzeitig aber auch gute geistliche Gespräche habt. Ich zitiere nochmal Joel Darko, der einigen noch gut bekannt ist. When you meet, you better eat. Okay, also wenn du dich triffst, dann besser essen. Und interessanterweise, Jesus war ja schon auferstanden. Der hat ja schon einen Auferstehungsleib gehabt. Aber es war ihm immer noch wichtig, mit seinen Jüngern gemeinsam zu essen. Hey, wir sind nicht so eine komische Religion, die irgendwie entrückt ist von den irdischen Dingen. Nein, Gott hat die Erde geschaffen. Gott liebt das, was hier alles angebaut werden kann, was es alles gibt. Er liebt das Leben, er liebt das, was er alles an Schönheit uns geschenkt hat. Und er fordert uns auf, gerade weil wir ihn kennen, das auch zu genießen. Das ist ein erster und wichtiger Teil von Anbetung in unserem Leben, dass wir am allermeisten uns über das freuen, was Gott uns geschenkt hat in dieser Welt. Amen. 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 Let's go. Dann sollten sie Jerusalem nicht verlassen. Ich Ich will jetzt mal gar nicht so sehr auf das Verlassen eingehen, aber Jerusalem. Wir haben schon von Michael ein bisschen was gehört und ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Aber es ist doch erstaunlich. Ich habe letzte Woche gesagt, Jerusalem ist aus Gottes Sicht die geistliche Hauptstadt dieser Welt. Dort hat er gehandelt. Dort hat er sich offenbart. Dort hat er seinen Sohn für die ganze Welt am Kreuz sterben lassen. Und der Sohn hat selber diesen Tod auf sich genommen. Und dort ist für die Sünden der ganzen Welt bezahlt worden. Und deswegen war es aus Gottes Sicht völlig klar, der Heilige Geist kann an keinem anderen Ort dieser Welt das erste Mal voll ausgegossen werden auf alle Menschen, außer in Jerusalem. Und deswegen hat er ihnen gesagt, verlass Jerusalem nicht, bis der Heilige Geist gekommen ist. Dann gab es diesen Befehl zu warten. Und das finde ich so schön. Weißt du, Jesus war auferstanden, er hatte sich 40 Tage lang seinen Nachfolgern gezeigt und er hatte ihnen, haben wir letzte Woche gehört, viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er das wirklich ist, dass er wirklich lebt und dass die Geschichte, die er mit ihnen begonnen hat, dass die jetzt weitergeschrieben wird, dass jetzt Teil 2 kommt, wo die Kirche gefordert ist zu sagen, hey, wir als der Leib, als der Körper von Jesus auf dieser Erde, wir gehen jetzt raus und erzählen überall von dem, was Jesus für uns getan hat. Und was ich so stark finde, nach der Kreuzigung und der Auferstehung und diesen Begegnungen, da brauchte es einen Befehl, damit die gewartet haben, um nicht sofort loszurennen und allen Menschen von Jesus zu erzählen. Denn wir wissen ja auch, dass Jesus ihnen schon vorher gesagt hat, ihr sollt in die ganze Welt gehen. Ihr sollt alle Völker zu meinen Nachfolgern machen, indem ihr ihnen alles beibringt, was ich euch gesagt habe. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die waren also schon richtig angespitzt. Die waren voll bis oben hin, ja, mit Motivation, jetzt Jesus zu predigen. Und deswegen braucht es einen Befehl, damit sie noch mal einen Moment gewartet haben. Und darf ich das mal so ein bisschen liebevoll in unsere Mitte immer wieder legen? Freunde, wenn wir nicht unterwegs sind hin zu Jesus, dann bräuchte es dafür schon einen ausdrücklichen Befehl. Weil es gibt einen ausdrücklichen Befehl, dass wir gehen sollen. Also wenn du und ich, wenn wir irgendwo warten, dann hast du besser einen guten Grund dafür. Weil das eigentlich nicht der Normalfall ist, sondern die Ausnahmesituation in unserem Leben. Der Normalfall ist, dass wir gehen. Und da kann es Momente geben, wo Gott noch was in unserem Leben tun möchte, wo er noch was ergänzen möchte, wo er noch zu uns sprechen und uns vorbereiten möchte. Aber der Normalfall ist, dass wir gehen. Gehen ist normal, warten ist die Ausnahme. Amen? Amen. Wir brauchen nicht alle noch ein persönliches Reden Gottes dafür, ob wir diese Welt erreichen sollen. Er hat geredet, so klar und deutlich, wie man nur kann. Warten ist nicht das Ziel. Gehen ist das Ziel. Warten würde nur bedeuten, auf das zu warten, was uns zum Gehen befähigt. So, und dann spricht Jesus davon, worauf sie warten sollen. Und er sagt ihnen, wartet auf die Verheißung, anderes, moderneres Wort wäre, wartet auf das Versprechen des Vaters, im Himmel, das ihr von mir gehört habt. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Jesus sagt hier eigentlich, ihr Lieben, ich habe mit euch von diesem Versprechen gesprochen, weil mein Vater im Himmel zuerst davon gesprochen hat. Wir lesen dazu auch unter anderem Lukas 24, 49, da redet Jesus auch schon mal davon und da heißt es, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Also hier merken wir schon, das ist, worum es geht. Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist ist damit gemeint, der diese Kraft mit sich bringt, okay, in unser Leben. Und das ist die Verheißung Gottes. Und wisst ihr, warum ich das jetzt mal so in unsere Mitte lege? Ah, ich habe meine Bibel. Guck mal, Sophie, gib mir mal deine Bibel. Das ist nämlich eine richtige Bibel hier mal. Ja, sehr gut. Schaut mal, also eine mächtige Bibel hier, ne? In Rot und Weiß. Kriegst du ja auch gleich zurück. Aber soll ich dir was sagen? Weißt du, was Jesus damit meint, wenn er sagt, ich habe mit euch über eine Verheißung gesprochen, die ich vom Vater im Himmel gehört habe. Er meint damit nicht eine persönliche Absprache mit dem Vater im Himmel nur. Er meint damit das Alte Testament, das voll ist von diesem Versprechen, dass eines Tages, wenn der Messias kommt, der Heilige Geist auf alle Menschen kommen wird und das Gesetz nicht irgendwie der äußere Druck ist, der uns fertig macht, sondern etwas ist, was in uns lebendig ist, dass wir so leben wollen wie Gott, dass wir die Kraft haben, auch so zu leben, dass wir ihn lieben können mit jeder Faser unseres Lebens. Und ich liebe das. Jesus war ein Mann des Buches. Jesus war ein Mann der Bibel. Jesus hat eigentlich auch immer mit der Bibel argumentiert. Guck mal, wenn du darüber nachdenkst, wenn Jesus kämpfte, dann mit dem Wort Gottes in seinem Mund, oder? Wenn er betete, betete er meistens die Psalmen. Wenn er eine Frage beantwortete, verwies er sofort auf die Heilige Schrift. Das merkst du vielleicht nicht immer, weil du sie nicht so gut kennst und das dann nicht merkst. Aber das ist tatsächlich der Modus, in dem Jesus eigentlich meistens handelt. Und um seine Berufung zu beschreiben, ganz am Anfang im Lukas-Evangelium, ließ er sich eine Schriftrolle von Jesaja geben, las Jesaja 61 und sagte, das ist jetzt heute passiert, weil ich da bin. Jesus war ein Mann des Buches, ein Mann der Bibel. Und deswegen haben du und ich 1000 Gründe dafür, selber Männer und Frauen der Bibel zu sein. Darauf zu stehen, das festzuhalten, gegenüber alle Theorien, die es gerade gibt, gegenüber alle Ideologien, gegenüber alle Ideen, sagen wir, hier hat Gott sich festgelegt in so vielen Dingen und daran halten wir fest. Und da gibt es so tolle Bibelverse schon im Alten Testament, hey, wo uns das auch beschrieben wird, dass das Wort Gottes wie ein Licht ist auf unserem Weg. So dass wir unser Ziel finden können, dass wir nicht scheitern in unserem Leben. Und wir brauchen dieses Licht. Und darf ich dir das mal sagen, derselbe Jesus, der gesagt hat, der Heilige Geist wird kommen, der hat das gesagt als Verheißung aus dem Wort Gottes. Und deswegen reißt diese beiden Dimensionen nie auseinander, sondern beides brauchen wir, okay? Und sei jemand, der die Bibel liebt, der sie liest und der sie auch studiert. Auch jemand, der nicht sagt, oh, ist mir alles zu kompliziert und zu schwer und so weiter. Hör mal zu, es ist es wert, diesen Schatz zu heben. Amen? Amen. Du kriegst deine Bibel zurück, du bist schon ganz schön nervös, ne? Wer weiß, was der Pastor da sagt, ich kann gar nicht mehr kontrollieren. Ja. Meine Frau hat mich auch liebevoll darauf hingewiesen, wie viel geistlicher sie in dieser Hinsicht ist als ich, ja? Also, Spaß. Sie hat mir neulich 2 Bilder geschickt, als ich gerade auf unserer nationalen Pastorenkonferenz war. Ein Bild von mir beim Predigen und eins von ihr. Habe ich das mal einmal als Folie? Diese Bilder von Juli und mir. Mensch am Beamer, bist du noch da? Vielleicht sehen wir es irgendwann noch. Aber es war jedenfalls so ein Bild in genau der gleichen Pose, wo ich eine Flasche hochgehalten habe, als ich hier über die leeren Flaschen gepredigt habe und sie unten bei den Kindern, selbe Pose, aber mit der Bibel in der Hand. Und ich glaube, sie wollte mir sagen, na, erkennst du den Unterschied, ne? Will jemand mal gucken, ob da im Beamer-Raum noch alles in Ordnung ist? Ja. Nein, ich mache nur Spaß. So, und jetzt nochmal die Frage mit dem Warten. Ist ja so eine Frage, die man sich stellt. Ne? Das hat Jesus ja vor Pfingsten gesagt, oder? Wartet mal. Wartet mal darauf, dass der Heilige Geist kommt. Und jetzt leben wir ja nach Pfingsten, oder? Der Heilige Geist ist ja gekommen. Also warten wir jetzt noch oder nicht? Und meine Antwort ist die, wir warten nicht mehr auf die Revolution, aber wir warten immer noch auf die Person. Verstehst du, warten im Sinne der Heilsgeschichte ist vorbei. Der Heilige Geist ist in dieser Welt und jeder Mensch, der im Glauben an Jesus, ein Kind Gottes wird, der hat Zugang zu dieser Dimension. Der darf das erleben, dass der Heilige Geist so auf ihn kommt, wie er auf die ersten Jünger von Jesus gekommen ist. Aber gleichzeitig gibt es dieses Warten immer noch im Sinne, ja, einer Beziehungsebene, im Sinne von einer Sehnsucht, die wir nach dem Heiligen Geist haben. Einem Wunsch, auch einem Zeitnehmen, zusammenkommen, zu sagen, Herr, wir sehen uns auch nach dir. Wir wollen immer noch, dass du diese Dinge tust, die du immer getan hast. Wir wollen dich einladen, Herr Jesus, dass du vor allem auch mit uns tust, was du tun willst. Wir wollen dir nicht vorschreiben, auch mit unserem Warten und mit unseren Erwartungen, wie du zu handeln hast und wie du eine Erweckung schenken musst. Aber wir stellen uns dir zur Verfügung und sagen, Herr, wir haben doch immer noch so viel Sehnsucht nach dir. Also wir warten nicht mehr auf die Revolution, die ist nämlich passiert in Jerusalem damals vor 2000 Jahren. Aber wir warten immer noch aus einer Beziehungsebene, aus einer Sehnsucht heraus auf den Heiligen Geist. Okay, das war der erste Gedanke, wart mal. Der zweite Gedanke heißt, lass los. Und da lesen wir, wie könnte es anders sein, Apostelgeschichte 1, Vers 5. Wir sind so eine richtige Bibelgemeinde. Einfach Bibeltexte durchlesen und drüber reden. Ne? Und da heißt es, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Er geht ja immer noch um diese Verheißung. Ne? Aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also hier wird es jetzt klar, was die Verheißung Gottes, was das Versprechen Gottes ist. Und ich liebe das, wie hier das, was an Pfingsten passiert ist, Taufe mit dem Heiligen Geist genannt wird. Und wisst ihr, als Kirche hier, als Ekklesia Mittelland, glauben wir eben daran, dass immer noch wir mit dem Heiligen Geist heute getauft werden dürfen. Dass wir immer noch ganz eingenommen werden dürfen von der Realität Gottes, dem Lebensmodus Gottes, der Lebenskraft Gottes, der Person des Heiligen Geistes. Und auch in der Apostelgeschichte ist das immer wieder passiert, wenn Menschen zum Glauben gekommen ist. Und dann möchte ich dich einfach nur ermutigen, das zu lesen. Und ich glaube schon, dass Lukas damit eine Aussage für uns alle treffen möchte. Und ganz oft sind dann zwei geistliche Gaben sichtbar geworden. Einmal die Gabe, dass man in Sprachen reden konnte oder beten konnte, die man nicht gelernt hat. Zungenrede, so ein bisschen das, wofür die Pfingstler bekannt sind. Hey, ich sag dir, das ist ein Geschenk, die Anbetungssprache Gottes, mit der du dich selber erbauen kannst, weil du immer den Nagel auf den Kopf triffst, weil du das betest, was Gott wirklich wichtig ist, weil du nicht sündigen kannst in dieser Sprache, die Gott dir gegeben hat. Und das sehen wir ganz oft, wenn der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist, dann hat man das gemerkt, da war meistens was hörbar, da war das erkennbar, dass er gekommen ist. Und das sage ich überhaupt nicht, um hier Druck aufzubauen. Ich will dir einfach sagen, das ist etwas, was auch dir offen steht. Und da möchte ich dich fragen, hast du Sehnsucht danach, dann dürfen wir das erleben. Ich habe mit einem meiner Lehrer vom theologischen Seminar vor 2 Wochen gesprochen und das war ein cooles Gespräch, er ist jetzt kurz vor der Rente und er hat mit mir darüber geredet und hat gesagt, hey, ihr jungen Pastoren, redet weiter darüber, predigt weiter darüber, ne? Wir brauchen das. Und er sagte mir so einen provokanten Satz, er sagt, ich habe nie erlebt, und er ist, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre im Dienst. Ja, so lang kann es nicht sein. Sagen wir mal 50, ja. Und er sagte, hey, ich habe nie erlebt, dass Menschen das nicht erlebt haben, wenn ich mit ihnen gebetet habe. Nicht immer sofort, aber wenn wir gemeinsam dran geblieben sind, dann kam immer irgendwann der Moment, wo Leute auch sichtbar und hörbar in diese Dimension gekommen sind. Und lass uns das mal einfach als Zusage Gottes nehmen, dass wir mehr erwarten dürfen noch in unserem Leben. Amen. Auch wenn wir mit Leuten beten, auch wenn wir uns danach ausstrecken. Und dann gibt es noch eine zweite Gabe, an der man auch erkennen kann, dass diese Taufe mit dem Heiligen Geist stattfindet. Und das ist eigentlich die Gabe der Weissagung oder Prophetie. Ne? Und das, ich habe es meiner Jugend so erklärt, bedeutet einfach, dass du von Gott Worte bekommst für bestimmte Situationen. Das kann in der Predigt sein, das kann im persönlichen Gespräch sein, das kann in der Anbetungszeit sein, das kann in einem seelsorgerlichen Rahmen sein. Du bekommst von Gott Worte, die den Nagel auf den Kopf treffen für eine Gruppe von Menschen, für einen einzelnen Menschen, dass er merkt, boah, hier hat Gott genau in meine Situation reingesprochen. Er kannte mich, er wusste, was ich brauche. Ich habe das im Vorgebet vorhin schon erzählt. Ich war jetzt auf einer Gemeindekonferenz von einer unserer anderen Ekklesia-Kirchen. Wir sind ja ein Kirchenverband mit über 50 Kirchen in Deutschland. Und ich war in Bayern, Ekklesia-Kirche Roth und Hilpolstein, also da in der Nähe von Nürnberg. Und es war richtig interessant. Ich habe mich ein paar Wochen vorher auch hingesetzt und habe gebetet und gesagt, Herr, was darf ich vielleicht auch in dieser Kirche weitergeben von dir? Wo hast du vielleicht auch prophetische Gedanken, die ich ihnen weitergeben darf? Und dann kam dieser Gedanke so zu mir, unter anderem, die sollen einen weiteren Standort gründen. Und ich so, wo denn? Hab mir so gedacht, meine Güte, also da haben die jetzt doch schon die Dörfer da und da gibt es doch eigentlich auch nur Dörfer und dann kommt gleich schon Nürnberg und da gibt es überall Gemeinden. Wo soll das sein? Aber dachte ich mir dann so, Karte angeguckt und so, naja, da wird es bestimmt noch irgendwas geben. Und dann dachte ich aber so, Mann, das ist ein junges Team, wirklich alle Pastoren so, glaube ich, fast unter 30 oder knapp über 30. Eine richtig große Gemeinde, die da leiten und die übernommen haben von jemand, der da vorangegangen ist. Und dachte mir jetzt doch nicht noch mehr Druck machen auf die, aber habe so gedacht, naja, ich nehme diesen Gedanken mal mit, wir gucken mal, was passiert. Und dann kamen wir hin, am Freitag, Juli und ich, und wir sitzen im Office zusammen und reden mit dem leitenden Pastor und seiner Frau, und einer der ersten Gedanken, den er uns weitergibt, ist, hey, am Samstag werden wir der Gemeinde erzählen, dass wir einen dritten Standort gründen wollen. Wie stark, oder? Und das war dann so eine Bestätigung für die, auch für die ganze Leiterschaft, dass Gott mir das auch gesagt hatte, obwohl ich das nicht wusste und eigentlich auch nicht für so richtig realistisch gehalten habe. Das sind Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben tun kann. Und ich liebe es aber, wie beides Mal das Wort Taufe so benutzt wird. Einmal die Wassertaufe, die schon Johannes gepredigt hat, der Cousin von Jesus. Und das war so eine Bußtaufe, oder? Da hast du bist volle Kanne, als ganze Person, als ganzer Mensch bist du in Wasser getaucht worden. Und das war ein Zeichen, dass dein altes Leben beerdigt wird. Und zwar alles davon, ja? Da blieb kein Haar trocken, auch keine Fußspitze, nichts. Alles musste weg. So nach dem Motto, egal wie Hammer du bist, egal was für ein Leben du gelebt hast, gutes Leben, schlechtes Leben in den Augen von Menschen, vor Gott reicht es nicht. Du brauchst Vergebung und du brauchst eine neue Geburt, damit du vor Gott stehen kannst. Das war eine Taufe, mit der Menschen bekennen die eigene Unfähigkeit. Und Lukas stellt irgendwie das so, oder Jesus hat es schon so gegenübergestellt, die Taufe des Johannes und die Taufe mit dem Heiligen Geist, weil einerseits die beiden was gemeinsam haben und andererseits sie total unterschiedlich sind. Und die Gemeinsamkeit ist die, dass so wie das Wasser dich ganz will, so will auch der Heilige Geist dich ganz. Weißt du, was der beste Weg ist, den Heiligen Geist auf Abstand zu halten in deinem Leben? Indem du ihm sagst, das ist dein Bereich. Denn er will alles von dir. Und das möchte ich dir so mitgeben. Ich glaube, diese Herzenshaltung sucht der Heilige Geist am allermeisten, um in unserem Leben wirken zu können, wie auch immer er das will. Das ist ganz verschieden bei jedem. Das sagt Paulus auch ganz klar an vielen Stellen. Der eine so, der andere so. Ganz unterschiedliche Dinge. Und da wird nicht so gewichtet, wie wir das immer machen. Boah, ich möchte die Heilung und ich möchte die Prophetie und ach, die Gabe, jemandem zu helfen, das kannst du Simeon geben, ne? Ich nehme die Heilung, danke. Nein, das macht Gott nicht. Wir brauchen das alles. Ja, toll, wenn alle prophetisch reden und geheilt werden, aber es hat jemand ein praktisches Problem und keiner packt es an. Toll, oder? Was ist das für ein Gottesdienst? Ne? Das bringt ja keinem was. Ne? Oder wir sind alle so geistlich drauf und wir beten so viel, aber das Gebäude geht vor die Hunde. Ne? So, by the way, nochmal Werbung, wir treffen uns im November mit dem Gebäudeteam, wenn du dabei sein willst, aber das nur nebenbei. Also okay, das ist die Gemeinsamkeit von diesen beiden Taufen, dass Gott immer alles will. Und was ist der Unterschied? Das ist ja schon interessant. Vom Element her, bei der Taufe von Johannes, da wurdest du in Wasser getauft, hineingetaucht, versenkt, heißt auch das Wort schon. Und bei der Taufe mit dem Heiligen Geist, da kommt das Element, das lebendige Wasser vom Himmel, das kommt über dich. Und die Taufe des Johannes und die Taufe, die wir auch heute als Wassertaufe daraus abgeleitet haben, die können Menschen durchführen. Die Taufe im Heiligen Geist ist immer Chefsache. Wir können dafür beten. Wir können Starthilfe geben. Wurde immer wieder gemacht, dass die Apostel auch Hände aufgelegt haben in der Apostelgeschichte. Aber wer ist der Täufer im Heiligen Geist? Kinderstundenantwort? Jesus, genau. Absolut richtig. Wir lesen das an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 33, wo Petrus das Pfingstereignis auslegt und er predigt Folgendes. Nachdem er, Jesus, nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. Also musst du dir so vorstellen, Jesus wird von den Toten auferweckt, ist noch 40 Tage da, wird dann in den Himmel entrückt, kommt zum Vater, er gibt ihm den Heiligen Geist, die Autorität, das quasi in die Welt weiterzugeben, in die Hand, wegen dem, was er getan hat, weil er der treue Sohn des Vaters im Himmel war. Und Jesus nimmt den Heiligen Geist und tauft damit seine Kirche. Und so entsteht die Kirche überhaupt erst. Vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Auch wieder so schön, oder? Man sieht und hört es. Und deswegen dürfen wir da immer wieder zu Jesus kommen und das auch erleben. Also, die Taufe des Johannes war ein Eingeständnis deiner Unfähigkeit. Die Taufe des Heiligen Geistes ist ein Beweis der Befähigung. Das ist der große Unterschied, ja? Ein Eingeständnis der Unfähigkeit ist die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe es nicht verdient, vor Gott zu stehen. Die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, dass Gott dich befähigt, ihm zu dienen, wie er dich berufen hat auf dieser Erde. Wow. Und diese Befähigung ist so unterschiedlich. Wir hatten das jetzt da in Rot. Da gibt es einen Mann, der ist auch im Leitungsteam und der ist einfach für die ganze Liegenschaft verantwortlich. Und es war so überragend, wie der beim Gemeindeforum davon erzählt hat, wie sie Parkplätze, ein Jugendhaus und noch ein Haus gekauft, ein gelbes Haus haben sie gerade dazu gekauft, ja, direkt neben der Gemeinde, was sie schon seit Jahren auf dem Herzen haben. Das fand ich so witzig, als er mir das erzählt hat. Guck mal, das gelbe Haus, ich sag das nicht dein Ernst, ne? Naja, und ich sagte, dieser Mann hat eine Salbung, eine Gunst vom Heiligen Geist, Geschäfte zu machen für die Gemeinde und Dinge, der hat immer wieder günstig und Zuschüsse und den Parkplatz haben sie am Ende so gebaut, dass ihnen 100.000 Euro übrig bleiben. Ich habe gesagt, Gemeindewechsel? Hat der Arzt nicht mal gesagt, du brauchst norddeutsche Luft? Nein. Ja, genau. Ne, aber hey, ich finde das so genial. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns ausrüstet für so viele unterschiedliche Bereiche. Für Wirtschaft, für Bildung, für Politik, für Soziales, für Praktisches, für die ganz klassischen geistlichen Dinge. Aber er will uns ausrüsten durch seinen Heiligen Geist damit. Dritter Gedanke, halte fest. Wir lesen Vers 6. Jetzt haben die Jünger Fragen. Ist ja auch immer gut, wenn du was hörst von Jesus, dass du auch Rückfragen stellen darfst. Und da heißt es, deshalb fragten sie ihn dann bei der nächsten Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Und du liest das vielleicht und denkst dir, was für eine komische Frage. Jetzt redet er so schön vom Heiligen Geist. Und was wollen die jetzt von weltlichen Dingen hier? Ne? Also es ist doch jetzt hier Politik und so weiter. Was brauchen wir das jetzt? Er hat auch gerade davon geredet, dass Gott jetzt hier seine Kinder auf der Erde bevollmächtigen möchte. Was wollen die jetzt mit Israel? Aber da müssen wir jetzt mal wirklich eintauchen und verstehen, dass wir einen durch und durch jüdisch geprägten Glauben haben. Die einzigen Menschen, zu denen Jesus damals gesprochen hat, diese Worte, die wir gelesen haben, waren Juden. Der christliche Glaube ist eine durch und durch jüdische Bewegung. Das fängt schon mit Christus an, was nämlich der Gesalbte, der Messias ist, also der hebräische verheißene König. Wir können uns davon überhaupt nicht lösen. Und so viele Gedanken, so viele Worte bis hin zu unserer Alltagssprache kommen eigentlich aus jüdischen Glaubensvorstellungen. Und ich sage euch, Gott hat sich vorgenommen, diese Welt zu beschenken durch ein kleines, unscheinbares Volk, das er sich vorher erschaffen hat. Und er hat dann entschieden, dass sein Sohn die Bestimmung dieses Volkes erfüllen würde und als Jude geboren würde. Und dass er der König der Juden genannt werden würde. Und dass er als König der Juden der König dieser Welt sein würde. Und das kannst du jetzt gut finden oder schlecht. Aber Gott wird es niemals ändern für dich. Niemals. Gott ist treu. Seine Gaben und Berufungen, die bereut er nicht, die nimmt er nicht zurück. Das ist doch auch so eine gute Nachricht für uns. Und deswegen, weißt du, in der alttestamentlichen Vorstellung war das so, wenn der Messias kommt, dann kommt gleich alles und dann wird er als König über diese Welt herrschen. Und Das passiert auch, wenn der Heilige Geist auf alle Menschen ausgegossen wird. So für die Jünger war das ganz natürlich. Moment mal, Heiliger Geist, also kommt jetzt das Reich Jesus. Und dann musste Jesus ihnen erst mal beibringen, zu sagen, nö, also Zeiten und Zeitpunkte, geht euch nichts an, ja, das ist meine Entscheidung, sagt er gleich, aber so weit, so gut, ihr geht jetzt erst mal los in der Kraft des Heiligen Geistes und tut, was auch immer ich euch zeige. Aber jetzt ist die Frage, wie antwortet Jesus auf die Frage der Jünger? Und er sagt eben, die Zeiten und Fristen dafür in Vers 7 hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen, ist seine Antwort. Und jetzt finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir das sehr, sehr gut lesen. Ganz viele Ausleger, auch deutsche Ausleger, waren da sogar mit Vorreiter, würde ich sagen, in der Geschichte, sagen jetzt, na, Jesus hat diese Vorstellung der Jünger komplett kritisiert und gesagt, das ist ja Blödsinn, was ihr fragt. Ja? Es gibt das überhaupt nicht mehr, ein Reich Israel, überhaupt ein buchstäbliches Reich, wo Jesus, wenn er wiederkommt, über diese Erde herrscht, das wird es gar nicht geben und so. Ne? Er will ihnen eigentlich sagen, nein, vergesst mal diesen Blödsinn, der Heilige Geist kommt und es gibt dann ein geistliches Reich, ja, was so sich verbreitet durch die Predigt des Evangeliums auf der ganzen Welt. Und das glaube ich nicht. Ich sehe überhaupt nicht in der Antwort von Jesus, dass er die grundsätzliche Vorstellung, das ist ein Reich, wenn du so willst, Israel, was aber dann ein größerer Begriff tatsächlich ist, weil wir, die Gemeinde, dazugekommen ist. Wir haben es nicht ersetzt, wir kommen dazu. Wir sind Kinder Abrahams durch den Glauben, oder? Haben wir im Galaterbrief gelernt. All die Verheißungen und Versprechen Gottes an Abraham und sein Volk, all diese großen Dinge, die sind durch Jesus jetzt in unser Leben gekommen. Gott ist immer noch kontinuierlich dabei, seine Geschichte zu schreiben. Er hat seine Pläne nicht aufgegeben. Aber wir sind damit hineingenommen worden. Und ich sehe, dass Jesus nur sagt, nee, eure zeitliche Vorstellung, die muss ich korrigieren. Aber er korrigiert überhaupt nicht die grundsätzliche Vorstellung. Denn sonst hätte er in diesem Moment sagen müssen, hört mal, das ist alles ganz anders gemeint. Es wird nur ein geistliches Reich geben. Und vielleicht unterschätzen wir auch manchmal die Jünger. Zu diesem Zeitpunkt, das war jetzt wirklich kurz vor der Himmelfahrt, war der doch schon 40 Tage mit denen fast unterwegs und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Ich schätze mal, dass die schon ziemlich gut verstanden hatten, was das Reich Gottes ist und einmal sein wird. Und dass die jetzt nur noch fragen wollten, wann ist es soweit? Und da sagt eben Jesus, das geht euch nichts an. Ihr erfüllt jetzt erstmal die andere Berufung, die Israel noch hat und die ihr jetzt als geistliches Israel sozusagen mit übernehmt, wo ihr auch mit dran arbeitet, ihr empfangt den Heiligen Geist und predigt schon mal das Evangelium von meinem Reich auf der ganzen Welt. Aber eines Tages kommt dieses Reich. Und tatsächlich, Gott wird diese Erde für sich beanspruchen. Jesus wird der König dieser Welt sein, das glaube ich von ganzem Herzen. Jesus bleibt sich treu. Und dürfen wir das so mitnehmen? Übrigens auch Pfingsten war ja eins der beiden jüdischen Erntedankfeste. Ja? Das Shavuot, 50 Tage nach dem Passafest, oder? Und genau da kommt der Heilige Geist. Und du merkst auch da, weißt du, Gott bleibt, hättest du an einem anderen Tag machen können, aber nein. Gott bleibt in den Verheißungen, Gott bleibt in den Gedanken, in den Bildern auch seines Volkes und der Geschichte, die er mit diesem Volk geschrieben hat und sagt, genau am Erntedankfest schicke ich meinen Heiligen Geist, meine Kraft und dadurch soll jetzt eine riesige Ernte, eine geistliche Ernte auf der ganzen Welt ausgelöst werden. Dafür bevollmächtige ich, ihr kriegt jetzt den Mähdrescher, ihr kriegt jetzt den Pflug, ihr kriegt jetzt hier die Saaten- und Erntemaschinen, jetzt geht's los. Das ist eigentlich die Botschaft. Und deswegen kommen wir zu Punkt 4 und der lautet, geh doch. Also wir haben jetzt schon mal drei Punkte, ich habe glaube ich den einen gar nicht genannt. Wir haben den Punkt, wart mal auf den Heiligen Geist, lass los, indem du dich ganz diesem Heiligen Geist hingibst. Halt fest, auch an unserer Geschichte, an unseren geistlichen Wurzeln. Deswegen beten wir auch immer noch für Israel. Und ihr Lieben, dieser Konflikt, jetzt ich sage dazu auch noch mal kurz was. Das ist sozusagen etwas, was an der Oberfläche sichtbar wird, was auch an den Kriegen im Nahost immer geschieht, dass eigentlich ein geistlicher Kampf dahinter steckt. Die muslimische Welt kann das nicht akzeptieren, dass die Verheißungen Gottes immer noch wahr sind und immer noch durchgehalten werden, dass das das Land ist, was Gott sich ausgesucht hat auf dieser Erde. Und das kannst du, wenn du einen anderen Glauben hast, wenn du nicht akzeptieren kannst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du nicht akzeptieren willst, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen so war, wie sie im Alten und Neuen Testament beschrieben wird, dann kannst du das nicht hinnehmen. Du musst dagegen kämpfen. Und es geht nicht darum, ob man eine Zwei-Staaten-Lösung herbeiführen kann oder irgendwas. Leute, damit können ein echter gläubiger Muslim kann sich damit gar nicht zufrieden geben. From the river to the sea heißt, da soll gar niemand mehr anderes sein außer uns. Ist nicht so eine tolle, woke, Gutmenschen-Aussage. Es ist eine Aussage, die tatsächlich einen Völkermord beinhalten würde. Oder zumindest weg damit. Ja? Was ich damit jetzt nicht sage, ist, dass alles, was Israel tut, das ist, was Gott tut. Das wäre ein wirklich großes Missverständnis, das ich auch immer wieder in Gemeinden antreffe. Und das kann allein schon deswegen nicht sein, weil auch alle Juden nicht da derselben Meinung sind, wie man jetzt damit umgehen sollte, oder? Das finde ich total wichtig. Ja? Das kann Gott auch sehr gut auseinanderhalten. Wir wissen nicht, wo und wie und was Gottes Momente drin sind und was Gott so will und nicht. Das wissen wir nicht immer so genau. Aber was wir wissen, ist, dass Gott will, dass es Israel gibt. Das soll ein lebendiges Zeugnis zu sein, dass Gott der Herr ist und dass man ihm die Herrschaft nicht aus der Hand nehmen kann und dass er treu bleibt, aber auch dieser Welt. Und da ist die ganze Rebellion, die ganze Sünde der Menschen, dass wir sagen wollen, wir wollen Gottes Ordnung nicht akzeptieren, die entlädt sich auch ein Stück weit dort. Und ich bin absolut voller Erbarmen und Mitleid für all die Menschen, die Opfer von diesem Konflikt sind. Für die Palästinenser, für die Libanesen, wer auch immer, ja. Und es ist aber leider auch so, dass auch, ich sag mal so, die Strippenzieher in der arabischen Welt das alles sehr, sehr wohl in Kauf nehmen und eigentlich auch brauchen, damit der Hass auf Israel auch aufrechtgehalten werden kann. Also in dem Konflikt auf beiden Seiten ist Sünde, ist Böses. Aber eins steht auch immer noch fest. Gott steht tatsächlich zu seinem Volk, das ihn in weiten Teilen im Moment vergessen hat, das ihm in weiten Teilen nicht folgt. Aber das ändert nichts daran, dass Gott an ihnen festhält. Und es ändert nichts daran, dass Gott sagt, es soll auch noch mal in einem größeren Maß dort einen geistlichen Aufbruch geben, wo die Jesus als ihren Messias erkennen werden. Auf all diese Dinge warten wir und das wird ein Riesensegen sein, wenn es kommt. Aber jetzt geh doch. Vers 8, auf den haben wir alle gewartet. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Hier haben wir wieder, das ist so sehr wörtlich. Ja, boom, das Element kommt über uns. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, also da, wo wir gerade sind, in Judäa, die nächste Region, in Samarien, die Nachbarregion und bis in die letzten Winkel der Welt. Und das ist jetzt das Programm von allen Kirchen, die sich christlich nennen, auf der ganzen Welt bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Wir dürfen mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen und dürfen sein Reich aufbauen, indem wir Gemeinden gründen, indem wir Menschen einladen in unsere Gottesdienste, indem wir durch unseren Lebensstil auf diesen Jesus aufmerksam machen. Das ist so wichtig. Und es heißt hier ausdrücklich, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist, dann empfangen wir Kraft. Ist immer für mich wichtig, das wird schon unterschieden. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person, aber er bringt Kraft mit. Ja, das ist auch Kraft in Schwachheit oft genug. Das ist auch Kraft in irgendwie nicht so richtig wissen, was jetzt dran ist. Alles Mögliche, ja. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, kraftlos als Christen zu sein, kraftlos als Kirchen zu sein. Nein. In unserem Leben und in unseren Kirchen darf die Kraft Gottes sichtbar werden. Kraft ist das, was immer vom Heiligen Geist ausgeht. Und was ist diese Kraft? Ihr Lieben, wir denken ja schnell an Zeichen, Wunder, Heilung, Dämonenaustreibung vielleicht, was auch immer. Aber ich glaube, das Erste, was und am allermeisten sichtbar wird in der Apostelgeschichte, ist, dass es die Kraft ist, gegen alle Widerstände die Botschaft von Jesus in der ganzen Welt zu verbreiten. Und dafür Strapazen auszuhalten, dafür abgelehnt zu werden, wenn man in Städte kommt und dort anfängt zu predigen, ins Gefängnis geworfen zu werden, gesteinigt zu werden, verprügelt zu werden, angefeindet zu werden und dann auch die Kraft, das Wunder geschehen, das Zeichen geschehen dieses Reiches Gottes, weil irgendwann wird es keine Krankheiten geben, irgendwann wird es keinen Streit mehr geben, wird es keine Kriege mehr geben, wird es keine Armut mehr geben, wird es keinen Hunger mehr geben, weil das Reich Gottes dann voll da sein wird. Aber es hat jetzt schon angefangen und in uns soll einfach das, wofür es steht, schon sichtbar werden, in unseren Kirchen und Gemeinden. Und dafür ist uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Und es wäre so schön, wenn wir auch den Heiligen Geist ja mit seiner ganzen Kraft haben wollen und nicht nur uns ein paar Sachen rauspicken. Nein, der Heilige Geist, er gibt Kraft und er gibt Gaben. Er will uns aber auch in die Wahrheit leiten. Er will uns aber auch an alles erinnern, was Jesus getan hat. Er will auch unser Beistand sein. Er will uns auch von Sünde überführen. Er will uns zu Zeugen machen und uns in Bewegung setzen. Er will aber auch unseren Charakter prägen. Oh, oh. Und hier ist die Frage für dich und mich. Wollen wir uns mit so einem paar euphorischen Tropfen des Heiligen Geistes nass spritzen lassen? Ach, hier und da mal ein guter Gottesdienst. Oh, so eine gesegnete Kleingruppe. Oh, eine gute Gemeinschaft gehabt. Oh, hat sich so schön angefühlt. Das nehme ich doch alles super gern und das erlebe ich auch, oder? Aber der Heilige Geist will uns nicht nass spritzen, er will uns über- und durchfluten, taufen, versenken. Und das ist Leben. Und das ist Widerstandsfähigkeit. Das ist Kraft. Willst du den Wind des Heiligen Geistes in deinen Segeln spüren, aber selbst das Ruder in der Hand behalten? Heiliger Geist möchte der Wind sein und das Ruder in der Hand halten. Oder zumindest dir in dein Ohr sagen, wie du dein Ruder benutzen sollst. In der Apostelgeschichte ständig. Die wollen irgendwo hin. Heiliger Geist sagt, no, da. Okay, na gut, gehen wir dahin. Willst du auf den Wellen des Heiligen Geistes surfen, aber nicht in seinem Meer tauchen? Bisschen an der Oberfläche, aber die Tiefe des Heiligen Geistes, die Tiefe des Wortes Gottes, die Tiefen auch, mit denen er dein Leben erforscht und dein Wesen und dein Herz und deine Gedanken. Willst du das alles? Glaubst du, dass er und sein Wirken dir gehören? Oder bist du bereit, ihm und seinem Wirken zu gehören? Was will ich dir praktisch mitgeben? Wart mal wieder beziehungsmäßig auf den Heiligen Geist. Einfach Sehnsucht ausdrücken. Herr, ich will dich. Lass los. Nimm auch die Bereiche, die du versuchst, noch selber zu regeln und lass dich ganz versenken. Lass dich ganz taufen im Heiligen Geist. Lass los, was du ihm noch nicht geben möchtest. Und drittens, halt auch fest. Hab ein größeres Bild, dass du in einen Heilsplan Gottes auch eingebaut bist. Ja, und dass es nicht mit dir angefangen hat, das Reich Gottes und auch das Wirken des Heiligen Geistes, und auch nicht mit dir endet. Sondern wir sind jetzt da, um unseren Teil, einfach unsere Rolle zu spielen in dem Moment der Geschichte. Und am Ende wird alles zusammengebaut, wenn Gott sein Reich aufrichtet auf dieser Erde. Halte fest auch an den Dingen, die Gott in der Vergangenheit gesagt hat. Der Heilige Geist liebt es. Der Heilige Geist liebt es, wenn du auch in der Art und Weise an seinem Wort festhältst und sagst, hey, das sind Dinge, die hat Gott gesagt. Ich halte daran fest. Der Heilige Geist liebt solche Menschen. Und dann geh doch. Ich finde das so cool, dass ihr Leute einladet in unsere Gottesdienste. Ich finde es so cool, dass wir einen Standort gründen, wir alle gemeinsam in Hannover. Und das, wir heißen ja Ekklesia Mittelland, ne? Nach dem Mittellandkanal von Wolfsburg bis Hannover. Da ist ja noch was denkbar, ne? Wenn Gott will und wir alle mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Wer weiß, wo wir noch Kirchen gründen werden. Ja? Mit dem Zentrum hier in Braunschweig, wo Konferenzen stattfinden können, wo wir Ausbildung haben, wo die Zentrale ist, wo wir Leute segnen können hier. Wow, da ist noch vieles vor uns. Geh doch. Geh doch. Auch was die Mitarbeit hier in dieser Kirche betrifft und all diese Dinge. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und jetzt bitte ich die Band auf die Bühne. Wir werden uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen. Entschuldigt, dass sich alle nachfolgenden Veranstaltungen um die entsprechende Zeit dann verschieben müssen. Aber wir wollen uns diese Zeit nehmen, weil ich einfach finde, ja, Gott möchte uns ernähren mit seinem Wort und er möchte Glauben in uns wecken. Und jetzt wollen wir auch im Glauben das nehmen. Und ich will das mit dem Abendmahl heute verbinden, das wir jetzt feiern werden. Ihr Lieben, ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen sind immer normal, bis wir anfangen, über den Heiligen Geist zu reden. Und dann werden wir plötzlich ganz seltsam und ganz verkrampft. Und dann haben wir so Vorstellungen, dass wir irgendwie ständig 177 Prüfungen bestehen müssen, damit der Heilige Geist überhaupt irgendwas durch uns tun können. Ne? Und damit überhaupt mal einer geheilt werden könnte, da müssen wir aber ganz genau wissen, wie wir jetzt Heilung zu sehen haben und wie alles ist und wie alles nicht ist. Oder du darfst eigentlich gar nicht bitten darum, dass jemand geheilt wird, sondern du musst die Heilung nur downloaden oder was auch immer wir alles so sagen. Aber ich empfinde das manchmal als so unglaublich verkrampft. Wir sind befreit irgendwie von unserer Schuld, aber jetzt sind wir wieder verdammt zu einem geistlichen Erfolg irgendwie und müssen uns die Sache mit dem Heiligen Geist, die müssen wir uns jetzt aber zumindest verdienen, indem wir ja keinen Fehler machen. Und ich wünschte mir, dass wir eine Atmosphäre hätten, dass wir als Kinder zu unserem himmlischen Vater kommen und sagen, Herr, danke, dass du uns damit segnen willst. Danke, dass du so viel für uns vorbereitet hast und danke, dass wir dich bitten dürfen und erwarten dürfen, dass du antwortest. Es liegt nicht daran, wie viel wir richtig machen. Es liegt am Glauben, am Vertrauen auf Jesus Christus, dass er das Entscheidende getan hat. Und ich darf uns noch mal an Galater erinnern. Das war ja unsere letzte Predigtserie, oder? Ich empfinde da viele Glaubensvorstellungen, auch so im pfingstlich-charismatischen Bereich, als zutiefst gesetzlich. Da müssen wir so viele Dinge richtig machen, damit Gott was tun kann, angeblich. Das sagen wir ja nicht wirklich so. Wir würden das nicht in unserer Glaubensbekenntnis schreiben, aber ich empfinde uns manchmal so. Aber was hat Paulus doch gleich gesagt im Galaterbrief? Lesen wir mal Vers 3. Seid ihr so unverständig? Habt ihr nichts kapiert? Ich denke mir manchmal so, das muss ich mir so oft selber sagen. Ne? So wie der Bibel gelesen, Öli, hast du eigentlich noch nichts kapiert gehabt? Da steht's doch. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt es denn nun im Fleisch vollenden, das heißt in eurer eigenen Kraft, durch euer eigenes Tun? Und davor hat er noch gesagt, das allein will ich von euch erfahren, Vers 2, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Und ich springe nochmal zu Vers 5, das ist dann in der Gegenwartsform, und zwar in einer Gegenwartsform für das, was Tag für Tag passiert, der euch nun den Geist schenkt und tut solche Taten, Zeichen unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke, und wir können jetzt auch einsetzen, weil ihr immer genau richtig glaubt, weil ihr immer alles genau richtig formuliert, weil ihr immer ein heiliges Leben geführt habt oder weil ihr es gerade tut, tut er es deswegen Tag für Tag oder durch die Predigt vom Glauben. Und die Wahrheit ist doch, es ist die Predigt vom Glauben. Ich liebe 1. Korinther 2, Vers 3, habe ich jetzt auch drüber gepredigt. Paulus sagt, als ich zum ersten Mal in Korinth war, da habe ich gepredigt und ich war bei euch mit Furcht und vielem Zittern. Also ich hatte nicht nur Angst, ich konnte die Angst auch nicht kontrollieren. Und er sagt, dass er körperlich krank gewesen ist. In Schwachheit, Furcht, vielem Zittern. Galater 4, Vers 13 redet er davon, dass er immer wieder mit Schwachheit des Fleisches zu kämpfen hatte in seinem Leben. Und das kann ehrlich gesagt nichts anderes bedeuten außer Krankheit. Und dann sagt er, und wie habe ich euch gedient? In Erweisung des Geistes und der Kraft. Ihr Lieben, unsere Schwäche, unser Unvermögen, sogar unsere Angst, ist kein Hindernis dafür, dass der Geist Gottes wirken kann durch uns. Das ist doch so genial. Wir dürfen zum Kreuz kommen, zum Ort der Gnade und dürfen wissen, dort sind alle Dimensionen Gottes, aller Segen, den er uns geben will, für uns freigeschaltet. Und wir dürfen kindlich kommen, ohne so Verdammnisgefühle, dass wir noch irgendwie dies und das sein. Hey, wenn dir vergeben ist und du immer wieder Vergebung suchst und wenn du mit Jesus einfach unterwegs bist, dann ist das ausreichend, dass der Heilige Geist durch dich wirken kann. Wollen wir uns jetzt mal genau dazu aufmachen? Was ist das Abendmahl? Das Brot steht für den Körper, den Jesus an seinem Kreuz für uns hat zerreißen lassen. Das Blut steht für sein Blut, das für uns geflossen ist. Und wo Jesus sagt, auf einer geistlichen Ebene reinigt uns dieses natürliche Blut von Jesus von aller unserer Schuld. So dass der Heilige Geist in uns Gefäße vorfindet, in denen er zu Hause sein kann. Da kommt beides zusammen. Und deswegen möchte ich dich heute so ermutigen, wenn du das Gefühl hast, boah, das Thema Heiliger Geist und die Taufe vom Heiligen Geist und das, was er alles geben will, das löst in mir nur Druck aus oder Verdammnis oder das Gefühl, für mich ist das bestimmt nicht, weil das irgendwie zu heilig ist oder so. Du kannst nicht heiliger sein, als wenn du durch das Blut von Jesus Christus gereinigt worden bist. Gibt keine Steigerung dafür. Und deswegen dürfen wir jetzt kommen und dürfen uns aufmachen und dürfen sagen, Herr, Heiliger Geist, erfülle mich. Komm neu in mein Leben. Was auch immer du mir geben willst, welche Gaben, welche Talente, welche Berufung, ich will es nehmen von dir. Ich will dir ganz vertrauen. Heiliger Geist, du bist der dreieinige Gott, der in mir lebt. Keine anderen Gedanken als der Vater, keine anderen Gedanken als der Sohn hast du über meinem Leben. Dir kann ich vertrauen, dir kann ich mich hingeben. Wie ich zum Kreuz kommen kann, kann ich mich jetzt auch öffnen, um von diesem lebendigen Wasser umgeben zu werden und von dieser Person des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen, damit du dir nochmal das klar machen kannst. Es ist alles da. Es ist genug. Es ist vollbracht. Und dann gibt es aber auch Gelegenheit, wenn wir noch ein bisschen Lobpreis machen, dass du kommen kannst und wir beten mit dir. Legen dir auch die Hände auf. Ich würde mich freuen, wenn auch besonders die Leiter, die frei sind, auch Hände mit auflegen, beten. Harry, Annabelle, auch ein Josia hier als angehender Pastor, auch Kleingruppenleiter, seid doch bereit, für Leute auch aus eurer Kleingruppe zu beten. Wenn ihr in der Kleingruppe seid, kommt doch zu eurem Kleingruppenleiter und betet füreinander, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben haben und empfangen dürfen. Und wir dürfen dann wissen, diese Kraft von oben, sie schafft Bewegung am Boden. Und dann werden immer wieder coole Dinge passieren. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, auf uns zu kommen. Wie du willst. Ich, Heiliger Geist, möchte dir auch nichts vorenthalten, Herr. Wir suchen dich jetzt gemeinsam, Herr. Komm du und bewege Herzen. Komm du und erfülle Leben. Komm du und schenke Kraft, wo bis jetzt Kraftlosigkeit war. Schenke Gaben, wo bis jetzt Menschen das Gefühl haben, alles in ihren natürlichen Fähigkeiten lösen zu müssen. Heiliger Geist, schenk doch jetzt auch einfach Heilungen, während wir dein Abendmahl nehmen. Aber wir wissen, Herr, tatsächlich, wenn Wunder geschehen, wenn Heilung geschehen, dann sind wir in deinen Wunden geheilt, Herr. Berühre uns jetzt. Amen.